zu einer neuen TagView Podcast Show. Dort, wo die Wissenschaft zu Hause ist. Naja, fast immer. Auf jeden Fall habe ich natürlich wie in jeder Folge, auch in dieser Folge, hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen geht es um schneller als das Licht, CERN und die Neutrinos. Dann HP feuert Apotheker, ist WebOS back? Und der Papst ist da. Was hat das denn nun mit uns zu tun? Nun, wir fangen zunächst einmal an mit dem Thema schneller als das Licht. Ihr habt es vielleicht gehört, letzte Woche gab es einen Bericht, einen sehr, sehr sensationellen Bericht, nämlich man hat in CERN, in diesem großen Large Hadron Collider oder kurz LHC, hat man tatsächlich Teilchen gemessen, die schneller waren als das Licht. Also nochmal zur Erinnerung, dieses LHC, dort werden da Teilchen sehr, sehr stark beschleunigt und dann entweder Bleikerne oder auch Protonen dann gegenläufig auf Lichtgeschwindigkeit gebracht und die prallen dann aufeinander und dann wird eben alles gemessen, was dort dann bei diesem Aufprall entsteht. Da können zum Beispiel eine ganze Menge Sachen passieren, wie schwarze Löcher kurz entstehen, es kann eine kurze dunkle Materie entstehen und so weiter und so fort. Und das wird alles mit einer ganzen Menge an Messelektronik aufgezeichnet und dann auch mit verschiedenen Fühlern wird halt eben diese Kollision untersucht und man checkt dann eben, ob man irgendwie was Neues entdeckt hat. Und eine kleine Sensation ist jetzt vor kurzem gelungen, dadurch, dass man eben sogenannte Neutrinos, also kleine Teilchen im Grunde genommen aufgezeichnet hat, die eben schneller waren als die Lichtgeschwindigkeit. Und das würde dann natürlich auch Einsteins Relativitätstheorie so ein wenig relativieren, würde ich mal sagen, weil er behauptete ja, dass nichts schneller sein kann als das Licht. Und man hätte damit den Beweis dafür, dass man etwas gefunden hat, was doch tatsächlich schneller ist als das Licht unter bestimmten Bedingungen natürlich. Man muss sich natürlich dann nochmal vor Augen halten, wie schnell ist denn das Ganze, wie schnell ist überhaupt diese Lichtgeschwindigkeit und wie viel über dieser Lichtgeschwindigkeit sind denn jetzt nun diese Teilchen? Und da ist das Interessante, sie sollen ungefähr 75 Kilometer pro Sekunde schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit. Wir stellen uns das mal vor, die Lichtgeschwindigkeit ist etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde, wenn wir uns aus dem Physikunterricht noch dran erinnern. Das ist für Autofahrer unter uns etwa eine Milliarde oder über eine Milliarde Kilometer pro Stunde. Also das ist eine ganze Menge an Geschwindigkeit und da nochmal einen draufzusetzen ist natürlich dann nochmal etwas Größeres und das dann erstmal aufzeichnen zu können überhaupt, das ist natürlich auch verdammt schwierig, deshalb ist ja auch diese Röhre, dieser Tunnel in dem LHC, wo man das ja überhaupt aufzeichnen kann, auch 780 Kilometer lang, also fast 1000 Kilometer, paar abgebrochen, also 87 Kilometer, fast 800 Kilometer lang und erst durch diese Länge, durch diese wahnsinnige Länge hat man dann überhaupt die Möglichkeit, sowas überhaupt messen zu können, weil würde das sich alles in einem sehr, sehr kleinen Raum quasi abspielen, dann wäre es dann doch sehr, sehr schwierig, dann Geräte zu finden, die in diesem sehr kleinen Raum dann das Ganze messen können. Nun ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie misst man sowas überhaupt? Wie misst man so eine Geschwindigkeit, die halt größer ist als die Lichtgeschwindigkeit? Kann man das überhaupt messen? Na, im Grunde genommen ist es halt wie beim Autofahren oder beim Wettrennen oder irgendwie. Man hat im Grunde genommen eine Uhr und misst eben den Startpunkt und das Ziel, den Zielpunkt. Also man misst jedes Mal, wie schnell man eine Strecke im Grunde genommen in welch einer Zeit zurückgelegt hat. Und das macht man natürlich in dem LHC ein bisschen was genauer und gerade wenn man auch diesen großen Abstand von 780 Kilometern voneinander hat, oder warte, 730 Kilometern, nicht 780, hab ein bisschen übertrieben, 730 Kilometer sind es nur. Aber also über 700 Kilometer auf jeden Fall. Wie misst man das? Das misst man natürlich dann auch mit Stoppuhren, aber das sind natürlich ein bisschen ein paar genauere Stoppuhren, sogenannte Cäsium-Uhren. Das sind nichts anderes als Atomuhren nur der neuesten Generation. Es gibt mehrere Atomuhren. Ich wusste das vorher auch nicht. Ihr könnt das mal nachlesen. Ich werde euch den Link nochmal dran setzen. Dann könnt ihr das mal nachschauen. Es gibt mehrere Atomuhren und eine der neuesten und genauesten Atomuhren ist halt eben diese Cäsium-Uhr oder diese Cäsium-Uhren, das sind so die genauesten. Man hat zwei, die man gebraucht, eine an der einen Messstelle und eine andere an der anderen Messstelle im Grunde genommen. Und das Interessante dabei ist, dass die natürlich auch irgendwie synchronisiert sein müssen, damit man überhaupt richtig messen kann, ja, ist es jetzt schneller als das Licht oder nicht. Und das macht man, indem man eben die ganzen Cesium-Uhren per GPS-Signal miteinander verbindet oder synchronisiert dann. GPS ganz klar, weil sie halt geolokal einfach voneinander entfernt sind, im Grunde genommen so weit, dass man eben ein GPS-Signal braucht, damit das Ganze funktioniert. Also damit man auf jeden Fall die Zeit synchronisiert. Die zwei Messpunkte liegen, wie gesagt, 730 Kilometer voneinander entfernt. Interessanterweise wird bei der Messung nicht ein einzelnes Neutrino genommen, im Grunde genommen, und gemessen, weil das ist einfach viel zu klein, sondern man muss quasi von einem Neutrino-Schwarm ausgehen und die werden dann zusammen mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet. Und das, ihr seht schon, das ist was sehr, sehr Komplexes. Das heißt, keine einfache Berechnung, wie man das bei einem Wettrennen oder so macht, sondern da muss dann doch schon ein bisschen was in die Trickkiste gegriffen werden, damit diese kleinen Teilchen dann auch relativ genau berechnet werden können. Dann würde vielleicht noch interessieren, wie entstehen eigentlich diese Neutrinos und was ist das überhaupt? Wie geht das überhaupt? Das ist im Grunde genommen, da passiert eigentlich eine ganze Menge. Denn zunächst einmal haben wir einen Aufprall der Protonen, die man durch eben diese Röhre schickt, im Grunde genommen, auf einen Graphitblock. Und dabei, bei diesem Aufprall, dort entstehen dann zunächst einmal sogenannte Mesonen. Und diese Mesonen zerfallen in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit in Myons. Und dabei entstehen dann sogenannte Myon-Neutrinos. Und das sind im Grunde genommen die Neutrinos, wovon wir hier reden. Nur das Interessante ist an diesen Myon-Neutrinos, die werden, während sie durch diesen Tunnel quasi gehen, die werden ja quasi abgeprallt und teilweise treffen sie halt auf die innere Wand des Tunnels, teilweise durchdringen sie die Wand eventuell auch. Auf jeden Fall ist dabei, dass bei diesem Zerfall der Mesonen kann nicht ganz genau bestimmt werden, wie schnell diese Teilchen dann bei diesem Zerfall überhaupt sind. Das heißt, sie sind fast genauso schnell wie Neutrinos, diese Mesonen beim Zerfallen. Und das ist das Interessante. Da kann man es nicht genau bestimmen, aber bei den Neutrinos, da kann man es bestimmen, weil die legen ja dann die Strecke zurück von 730 Kilometern. Und da ist das Interessante dabei, dass die sich, während die halt diese Strecke zurücklegen, auch nochmal verändern. Das heißt, wir haben am Ende zwei verschiedene, ja, Paar Neutrinos, die dann da ankommen. Das eine sind Neutrinos, die sogenannte Tau-Neutrinos heißen die im Übrigen. Das eine sind zunächst einmal Neutrinos, die bei der Ausfilterung mit Gestein des Berges reagieren. Also das ist ja alles unterirdisch, deshalb Gestein des Berges oder Gestein der Erde im Grunde genommen. Und die anderen, die halt mit dem sogenannten Target reagiert haben. Ich schätze mal, das ist irgendwas im Inneren des LHCs. Und hier werden also beide quasi erkannt, beide Neutrinos, wie sie ankommen. Und die werden dann auch für die Berechnung dieser Geschwindigkeit getrennt ausgerechnet, also wie ihre Geschwindigkeit jetzt ist. Und daraus wird dann ein Gesamtbild erzeugt. Also insgesamt eine sehr, sehr komplexe Rechnung im Grunde genommen. Und komplexe Rechnungen haben natürlich dann auch die große Gefahr, dass sie eine oder andere Stelle eben falsch sein könnten. Und aber bisher gibt es halt ungefähr 100 Mitarbeiter und die haben bisher, also in diesem LHC, die haben bisher keinen Fehler bei der Messung oder bei der Rechnung feststellen können. Das heißt, wir können ganz stark davon ausgehen, dass den Leuten, also den über 100 Mitarbeitern, dann demnächst wahrscheinlich ein Nobelpreis in Physik gegeben wird oder die einen bekommen werden, weil sie eben Teilchen gefunden haben, die doch schneller als das Licht sein können. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr hochspannende und interessante Sache. Wofür sich das dann nutzen lässt in Zukunft, das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall wird das sicherlich einige Berechnungen ein wenig verändern, weil man dann jetzt die einsteinische Relativitätstheorie ein bisschen aufweichen muss, beziehungsweise komplett über den Haufen werfen muss, weil man jetzt Teilchen gefunden hat, die tatsächlich schneller sein können als das Licht. Star Trek lässt davon grüßen, da hat man ja schon lange von erzählt, dass es sowas möglich ist, dass sowas möglich sei. Da hat man es mit verschiedenen Tricks versucht zu erzählen. Jetzt könnte man es vielleicht auch so erreichen. Ja, das zu dem Thema, also ein hochwissenschaftliches Thema. Kommen wir mal zurück zu einem etwas, ja, technischen, etwas, ja, ein Aufregerthema im Grunde genommen, nämlich HP feuert Apotheker. ist WebOS back? So habe ich das Ganze mich gefragt auch. Es ist ja eine kleine Bombe in dieser Woche quasi geplatzt, nochmal bei HP eingeschlagen im Grunde genommen. Nämlich Leo Apotheker, der erst seit einem knappen Jahr im Grunde genommen im Amt war, also 11 Monate im Amt war als Chef von HP, hat da eine ganze Menge schon umgekrempelt und gerade in letzter Zeit wurde er sehr unbeliebt dadurch und auch seine Firma sehr unbeliebt dadurch, dass er eben die PC-Sparte von eben HP trennen wollte und auch hier WebOS und die Tablet und die Smartphones im Grunde genommen gecancelt hat und keine mehr herstellen möchte. Und das hat so erstmal, glaube ich, ich glaube, es waren 47% Rückgang des Aktienkurs von HP gesorgt. Das heißt, das hat schon enorm eingeschlagen wie eine Bombe. Denn HP ist ja einer der weltweit größten und führenden PC-Hersteller. Und dass die sich jetzt von diesem Markt zurückziehen wollen, ist für alle eine Überraschung. Denn im Grunde genommen natürlich, der PC-Markt wird nicht mehr wachsen. Aber der Tablet-Markt, der boomt ja in letzter Zeit. Und gerade das HP ja vor 2-3 Monaten haben sie erst ihr neues Touchpad vorgestellt in verschiedenen Versionen und neue Telefone, neue Smartphones vorgestellt. Und die haben nicht mal 2-3 Monate gehalten. Dann wollte der Chef Leo Apotheker im Grunde genommen das alles wieder canceln. Und das ist natürlich eine Halbwertszeit, die sehr, sehr kurz ist für solche Produkte, weil die bräuchten im Grunde genommen eine ganze Menge mehr, dass eben hier das Pre 3 wäre und das Touchpad, dass die sich ein bisschen was entwickeln können, dass mehr Leute, mehr Benutzer darauf aufmerksam werden, dass wenigstens Zeitschriften oder sowas das Ganze testen können, damit sich Leute eine Meinung bilden können und dann entscheiden können, ja, kaufe ich mir das iPad, kaufe ich mir ein Android-Tablet oder kaufe ich mir, oder ein Smartphone, oder kaufe ich mir eben ein WebOS-Smartphone oder Tablet. Und da bin ich recht erstaunt, weil ja die ersten Touchpad-Kritiken doch relativ gut waren. Das Einzige, was eben bemängelt wurde, war der Preis so ein wenig, weil der war exorbitant groß, muss man ganz ehrlich sagen, für die Hardware, die da drin war. Und das hat erstmal wirklich tatsächlich dann für einen ordentlichen Einschnitt bei HP gesorgt, dass man halt gesagt hat, nee, wir canceln alles. Und man hat ja im Grunde genommen irgendwie das Gefühl gehabt, dass HP sich gerade irgendwie selbst kaputt macht, wenn sie ihre Produkte gar nicht, die sind gar nicht so schlecht, aber sie waren halt einfach im Durchschnitt etwas zu teuer. Und jetzt macht HP sich im Grunde genommen selber kaputt, indem sie einfach sagen, nö, wir hören auf damit, wir canceln alles und krempeln unser ganzes Geschäft um. Das ist natürlich erst ein mutiger Schritt, aber das ist in der Situation ein ganz bekloppter Schritt aus meiner Sicht gewesen, weil man hätte doch ein bisschen was länger abwarten müssen, damit sich eben die Produkte an dem Markt bewähren. Die Aufgabe der Hardware, gerade im Tablet, aber auch im Smartphone-Markt, sorgte dann auch für den sogenannten Fire Sale, wo man ja im Grunde genommen die Smartphones und die Tablets, die verschiedene Touchpad-Versionen im Grunde genommen verramscht hat, also unter einem sehr, sehr geringen Preis verkauft hat. Also es ging ja, die Touchpads, die Tablets gerade gingen für ab 99 Dollar bzw. 99 Euro, gingen die über die Ladentheke. Und das alleine war ja schon ein bisschen was fragwürdig, wo man sich gedacht hat, warum? Warum wollen die jetzt so schnell los? Warum verkaufen die nicht wieder für 500 Euro oder 600 Euro? Aber dann war natürlich auch noch kurioser war, glaube ich, die Ankündigung, dass bis zum Ende des Jahres nochmal eine Charge zum Beispiel nachbestellt wird und die dann auch wieder per Fire Sale verkauft wird. Und das macht das Ganze irgendwie noch obskurer und noch verwirrter. Hier in Europa oder in Deutschland zumindest nicht, aber in den USA wird das so sein. Weiß der Geier warum. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Gerichtsurteile, die das dann irgendwie so sagen, dass dann zumindest oder irgendwelche Verträge gibt es da. Und dann könnten ja einige Leute klagen, falls sie kein Touchpad mehr bekommen unter dem Fire Sale. Also bisher stellt sich bisher noch mir die Frage, was hat HP überhaupt vor? Und jetzt gerade, da sie auch Leo Apotheker gefeuert haben, der das Ganze in Gang gesetzt hat, was haben die jetzt vor? Soll sich jetzt wegen des geringen Preises so ein Touchpad eventuell sehr, sehr gut verkaufen? Wollen sie die Tablets so schnell wie möglich an den Mann bringen und damit ihren kleinen Markt schneller erobern? Also bisher stellt sich das noch nicht als Finte von HP heraus, sondern eher als missglückte, komplett missglückte Werbeaktion oder sowas. Aber man kann halt mit Sicherheit sagen, dass es gelungen ist für HP in relativ kurzer Zeit durch diesen Firesell natürlich eine ganze Menge an Touchpads unter die Leute zu bringen und somit den Anteil an Touchpads insgesamt an dem Tablet-Markt doch schon um ein ja, gehöriges zu vergrößert zu haben. Und das ist wirklich eine ganze Menge erschottert, die sie da natürlich dann verloren haben an Kohle, wenn man sich überlegt, dass sie das für 99 Euro verkauft haben. Andererseits muss man natürlich sich die Frage stellen, hätte in dieser kurzen Zeit, hätte man die für 500 Euro weiterhin angeboten, hätte man so viel verkaufen können für 500 Euro? Also hat man nicht dadurch, dass man billiger gemacht hat, im Grunde genommen, doch mehr Kohle reingeholt, als man in der gleichen Zeit hätte reingeholt, wenn man das Ganze 500 Euro verkauft hätte. Das ist natürlich die Frage hier. Also was hat HP vor? Das ist die ganz große Frage und da bin ich jetzt richtig mal gespannt, was jetzt kommen wird. Und jetzt fragen sich natürlich auch viele, ob nach diesem Rauswurf von Leo Apotheker sich eventuell HP wieder zurückbesinnt auf WebOS-Geräte, also Tablets weiterhin herstellen wird und Smartphones weiterhin herstellen wird und wie es mit der PC-Branche, dem PC-Sparte bei HP aussieht, ob die das jetzt doch nicht aufgeben, sondern weitermachen, weil da verdienen sie ja eigentlich relativ gut, weil sie ja ganz viele PCs verkaufen und eben einer der Weltmarktführer in Sachen PCs sind, neben Dell und neben Dell. Mir fällt jetzt die andere Firma gerade nicht ein. Allerdings ist natürlich dann auch jetzt die Frage, ob die neue Konzernchefin Meg Whitman überhaupt die Erfahrung hat, das Ganze zu leiten. Sie war vorher bei eBay beschäftigt, hat dort einige Aufgaben erledigt gehabt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob jetzt die Meg Whitman jetzt sich Gedanken macht darüber, ob sie jetzt WebOS-Geräte dann doch mal wieder zurücknimmt oder nicht. Und das wird natürlich, also einerseits würde mich das ein bisschen was freuen, weil es schafft eine neue Konkurrenz und das WebOS-System selber ist ja relativ gut. Also ich würde sogar sagen, es ist besser als das Android-System. Also es fühlt sich auf jeden Fall, wenn man es bedient, fühlt es sich besser an, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist meine persönliche Meinung, so meine subjektive Meinung. Aber andererseits glaube ich auch nicht, dass die Meg Whitman jetzt alles, was der Leo Apotheker in Gang gesetzt hat, wieder umkrempeln wird, weil man muss ja auch schon sagen, HP muss irgendwie einen konsequenten Weg gehen, ansonsten wirkt das alles so wie ein Rumgeeiere oder so ein Zickzack-Kurs, die sie dann gehen. Wenn man sich da mal vorstellt, dass man innerhalb von 2 Monaten im Grunde genommen in einem Monat entscheidet eben Leo Apotheker, naja, wir geben PC-Sparte und WebOS-Geräte auf und im nächsten Monat kommt dann jemand anders und sagt, nee, wir machen dann weiter. Da sind natürlich auch die Anlieger und die Leute, die da natürlich auch investieren und in die Aktien investieren vor allen Dingen und natürlich auch die User, die Consumer, die sind natürlich dann auch so ein bisschen verwirrt. Dann natürlich auch die Händler, die dann die ganzen Geräte kaufen und dann auch wiederverkaufen sollen oder wollen, die sind natürlich dann auch verwirrt. Ja, einmal hü, einmal hopp, das geht ja nicht. Und ich glaube, aus diesem Grund wird dann auch Meg Whitman dann den Kurs von Leo Apotheker dann zwangsweise auch fortsetzen müssen, um dann natürlich die Anleger ein bisschen zu beruhigen und vielleicht auch den Aktienmarkt ein bisschen zu beruhigen, weil jetzt ist man natürlich sehr, sehr verunsichert, was jetzt den Aktienmarkt, was jetzt überhaupt von HP irgendwie den Leuten irgendwie, was die Leute überhaupt angeht, da ist man sehr, sehr verunsichert und da weiß man im Grunde genommen nicht, also HP hat an Zuverlässigkeit im Grunde genommen verloren, dadurch, dass sie halt so einen Schlingerkurs gegangen sind also die stecken jetzt quasi in der Zwickmühle bei HP, denn fallen die Aktienkurse halt deutlich wegen eben diesem Schritt, den sie gegangen sind, dann haben sie natürlich ein Problem, weil sie kriegen keine Kohle mehr rein, jedenfalls nicht genug und sie, irgendwann, das wird halt zu einer kleinen Firma, kein Weltkonzern mehr, sondern es verwandelt sich so in eine richtig kleine Nischenfirma vielleicht. Und wenn sie halt jetzt eine andere Entscheidung treffen, also die Entscheidung von Leo Apotheker wieder zurücknehmen würden, dann würde ja auch der Aktienkurs nicht so hoch wieder kommen, sondern da wäre man auch erstmal skeptisch und vielleicht würde er ein bisschen steigen, aber man wäre erstmal skeptisch und würde HP nicht so viel zutrauen. Und das ist natürlich dann auch die Frage, wie kann HP dann wieder Leute begeistern für ihre Geräte, wenn eben die Leute ein bisschen skeptisch dann in die Firmen oder in die Zukunftspolitik von HP schauen, weil die dann denken können, ja okay, jetzt kaufe ich ein neues Gerät, weil sie ein neues Gerät auf den Markt gesetzt haben, aber ich weiß nicht, was jetzt in 2 oder 3 Monaten, ob sie nicht wieder sich entscheiden, das Ganze wieder aufzugeben. Das ist natürlich jetzt die große Frage, die sich da alle stellen, die eben HP-Produkte kaufen wollen. Das heißt denn hier die WebOS-Geräte, aber auch die PC-Sparte, also auch die PCs von HP, sei es Netbooks, Notebooks oder eben auch Desktop-PCs. Da stellt man sich natürlich die Frage, ja, wie geht das jetzt in Zukunft weiter? Und da muss man ganz ehrlich sich auch die Frage stellen, kam Leo Apotheker vielleicht ein bisschen was zu früh? Weil der PC-Markt an sich, das ist ja klar, da ist ja HP momentan Weltmarktführer, aber der PC-Markt an sich, der stagniert ja im Grunde genommen. Da kann man also nicht mit großen Zugewinnen irgendwie rechnen. Und das Problem ist für so eine Aktien oder für eine Firma, die eine Aktiengesellschaft ist im Grunde genommen, an der Börse ist, die muss natürlich eben einen Zuwachs immer liefern. Das heißt, die kann nicht in einem Markt bleiben, der stagniert im Grunde genommen, weil dann würden sie auch im Aktienmarkt stagnieren und das wollen sie nicht, sondern sie wollen zulegen. Und um zuzulegen, müssen sie halt neue Märkte erobern. Und das geht eben mit dem Tablet-Markt zum Beispiel, der so ein neuer Markt ist. Und da wundert mich es doch dann schon ganz groß. Also den Schritt, dass man eventuell sagt, hat ja IBM auch gesagt, wir stellen keine PCs mehr her. Der Schritt, der kam mir damals bei IBM ein bisschen was verfrüht vor, aber dann sieht man, IBM hat sich da irgendwie durch straffe Organisation doch durchgerungen, das Ganze immer noch Weltmarktführer zu bleiben und das Ganze auch durchzuführen. Und jetzt ist ja auch die Sparte hier, Lenovo, also das, die PC-Sparte, die eigentliche PC-Sparte von IBM, die ist da durchaus noch erfolgreich. Das heißt, IBM hat das nicht irgendwie abgestoßen und in die Mülltonne gekloppt, sondern hat das in voller Verantwortung an eine wirklich erfolgreiche Firma dann weitergegeben. Und das fehlt mir bei HP momentan, weil sie haben einfach nur verkündet, ja, das stoßen wir alles ab, aber sie haben noch keinen Käufer. Das heißt, sie haben dadurch, dass sie es abstoßen, haben sie es unattraktiv gemacht. Und das ist natürlich dann so ein bisschen das Blöde an dem Ganzen. Und deshalb frage ich mich, ob das mit der Entscheidung von Leo Apotheker, ob das nicht verfrüht kam. Gerade auch, weil der PC-Markt zwar stagniert und der Tablet-Markt wächst, aber man hätte da vielleicht doch noch bis Ende des Jahres warten müssen, vielleicht bis Ende des nächsten Jahres warten müssen, bis sich halt eben die Tablets vielleicht durchsetzen. Man hätte warten müssen auf jeden Fall, bis sich eben das eigene Touchpad vernünftig durchsetzt oder halt eben nicht durchsetzt. Aber da hätte man zumindest ein halbes Jahr warten müssen, um dann herauszukriegen, ja, wie entwickelt sich das Ganze, wo entwickelt sich das Ganze hin? Ist das ein neuer Markt, wo HP eine Chance hat mit ihren WebOS-Geräten oder ist das ein Markt, wo sie keine Chance haben? Da hätte man also einfach länger abwarten müssen und deshalb fand ich das von Leo Apotheker zu früh und zum Teil komplett falsch, gerade was die Tablet- und Smartphone-Bereiche angeht. Das ist ein Markt, der wächst. Und da hätte man sich als HP, man kam auch nicht zu spät mit HP, sondern mit den WebOS-Geräten ist man doch da. Man muss natürlich auch bedenken, Palm wurde ja ein paar Monate vorher dann auch erst gekauft, nachdem man die WebOS-Geräte dann jetzt bei HP auch rausgebracht hat. Das heißt, Palm war ja vorher auch schon im Geschäft, nur die konnten sich nicht richtig durchsetzen, weil eben ihnen die Marktmacht fehlte, auch die Macht fehlte und das Geld fehlte, ordentlich Promotion zu machen. Und HP hatte das Geld und hat das Geld auch ausgegeben für Promotion. Hier in Deutschland nicht, aber in den USA. Und hätte man die WebOS-Geräte, weil die sind ja auch erst seit ein paar Monaten hier draußen gewesen, nachdem HP gesagt hat, wir stellen es ein, hätte man da ein bisschen Zeit gelassen, wären hier auch Werbeclips sicherlich erschienen, die Promotion wäre größer gewesen für die WebOS-Geräte und man hätte auch tatsächlich mehr verkauft, weil so schlecht sind die Geräte nicht, sondern die sind tatsächlich eigentlich sehr, sehr gut in guter Konkurrenz für eben iPhone und iPad. Also insgesamt ist das Kind im Grunde genommen schon in den Brunnen gefallen. Jetzt ist natürlich die Frage, ziehen wir es wieder raus oder lassen wir es drin? Wenn wir es wieder rausziehen, ist klar, es wird nicht mehr so schön aussehen wie vorher, sondern es hat ein abgeschrammtes Gesicht im Grunde genommen und wird da ein paar Schrammen im Körper haben. Lassen wir es drin, dann lassen wir es im Grunde genommen sterben. Dann werden WebOS-Geräte sterben, weil die einzige Hoffnung, die da noch besteht, ist, dass eben eine Firma wie zum Beispiel HTC, die ja auf einer Suche jetzt sind nach einem eigenen Betriebssystem, das Ganze aufgreifen und dann auch aufnehmen und dann wieder auf Vordermann bringen im Grunde genommen. Das wäre halt ein Vorschlag, wie das WebOS-System, die Software selber, die ja auch sehr, sehr gut ist, überleben könnte. Die Hardware selber, die hat keine Überlebenschance aus meiner Sicht. Und ja, die PC-Sparte von HP, ich glaube, da wird sich keiner mehr drum kümmern. Vielleicht teilen sich hier einige, vielleicht kauft Dell einen Teil davon auf und vielleicht noch ein paar andere Firmen. Aber das ist halt auch unwahrscheinlich. Ich glaube, Dell und andere Firmen sind dann eher froh, dass ein großer Konkurrent eben vom Markt ist. Und das ist dann halt quasi der Tod der PC-Sparte von HP. Und eigentlich recht traurig, weil HP ja auch immer, gerade auch in WebOS haben sie es gezeigt, wo sie im Grunde genommen alles richtig gemacht haben, ein offenes System entwickelt haben, also wo HP WebOS hatte. Palm hat da vieles etwas geschlossener gemacht, aber wo HP dann WebOS hatte und wo sie es konnten, haben sie es dann offengelegt. Ist ja ein auf Linux basierendes System, haben Entwicklungstools mitgeliefert, erweiterte Entwicklungstools, haben das Ganze ein bisschen was offener betrieben, haben die Möglichkeit gegeben, auch für kommerzielle Anbieter dann vernünftige Applikationen zu erstellen. So finde ich dann teilweise doch etwas, qualitativ bessere Applikationen und auch mehr kostenpflichtige Applikationen, also mehr kommerzielle Anbieter, sagen wir mal besser so, im WebOS-Markt als zum Beispiel im Android-Markt, der natürlich viel, viel größer ist, der Android-Market, aber bei den WebOS-Apps gibt es halt viel mehr kommerzielle Tools und viel, viel mehr Firmen, die daran gearbeitet haben, Tools zu entwickeln für das Gerät. Und das bringt natürlich so ein bisschen was mehr Professionalität teilweise auch rein, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, dass ja auch extra für Firmen hergestellte Apps dann dort ihren Platz finden. Und naja, eigentlich alles so ein bisschen was traurig. HP ist jetzt quasi komplett am Ende, würde ich sagen, und löst sich so langsam in seine Bestandteile auf. Das hat man HP eigentlich nicht so sehr gewünscht, weil sie haben im Grunde genommen alles richtig gemacht. Auch hier in Sachen Linux, eines meiner Themen, die mir am Herzen liegt, so ein bisschen, da haben sie auch viel die Debian und Ubuntu-Leute unterstützt mit Hardware, mit Spezifikationen. Und das finde ich alles so ein bisschen schade, dass das ja dann durch den Wegfall der PC-Sparte ja auch so verloren geht. Und worauf sich jetzt HP konzentrieren wird, das müssen wir mal sehen. Da bin ich mal gespannt, was aus HP wird. Werden sie jetzt nur noch Druckerhersteller sein und sich komplett irgendwie von dem PC-Markt zurückziehen und da keine Rolle mehr spielen, dann wäre das ja schon wirklich ein deutlicher Schritt in Richtung, ja, wir wollen unsere Firma kleiner machen. Wir wollen nicht mehr ein Weltkonzern sein, sondern ein lokaler Druckerhersteller oder sowas. Also am Ende bleibt für HP halt ein dunkler Weg, den ich das so sehe in Zukunft. Und hoffen wir mal, dass vielleicht irgendwo ein Licht am Ende dieses dunklen Weges gefunden werden kann und dass HP sich dann doch irgendwie mal wieder aufrütteln kann.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, nach diesem sehr, sehr technisch-philosophisch aufreger Thema im Grunde genommen, rund um Technik und Firmen, die dort eine Rolle spielen, kommen wir wieder zu einem reinen Technik-Thema. Da würde dich das wundern, weil die Überschrift heißt, der Papst ist da. Und was hat das jetzt nun mit uns zu tun? Fragezeichen. Diese Frage habe ich mir selber auch gestellt, als ich dann die Bilder im Fernsehen gesehen habe, in den Nachrichten und so weiter und so fort. Und da ist mir aufgefallen, eine Sache, wo ich habe Berührungspunkte versucht zu finden mit dem TechView Podcast. Weil es ja ein tagesaktuelles Thema und da wollen wir mal ein bisschen so was nachreichen. Und keine Angst, wir wollen also kein philosophisches, theologisches oder Atheismus versus Religionsdebatte führen, sondern wir wollen oder ich will in dem Fall euch was erzählen, was mir aufgefallen ist, was auch mit Sachen Technik was zu tun hat, nämlich das sogenannte Papamobil. Das ist ja schon seit einigen Jahren im Einsatz und das Interessante dabei ist, es gibt jetzt, glaube ich, seit kurzem oder seit etwas längerem schon ein ganz komplett neues und da habe ich mir mal ein paar technische Spezifikationen von diesem Papamobil herausgesucht. Zunächst einmal natürlich sei erstmal der Name selber erstmal ein bisschen was erklärt, weil den muss man erklären, weil im Grunde genommen handelt es sich um mehr als 60 Fahrzeuge, die diesen Namen im Grunde genommen tragen. Das sind im Grunde genommen Fahrzeuge, die eben vom Papst irgendwie gefahren werden und die heißen alle Papamobil. Das eigentlich Interessante dabei ist halt tatsächlich, dass dieses Auto in 100.000 verschiedenen, also natürlich ein bisschen was übertrieben, aber in mehr als 60 Fahrzeugen irgendwie zum Einsatz kam. Das heißt, es gab mehr als 60 Fahrzeuge, die eben diesen Titel getragen haben, von den unterschiedlichen Herstellern, von eben Cadillac, Fiat, Land Rover und jetzt zuletzt dann auch Mercedes-Benz. Und das aktuelle Papamobil, das habe ich mir so ein bisschen angeschaut und will euch dann mal so ein bisschen was von den technischen Feinheiten davon erklären. Es handelt sich um ein ja, spezielles Modell von Mercedes, das nennt sich ML430. Und das Besondere an dem Wagen, das habt ihr sicherlich auch gesehen, von dem Papst ist natürlich dieser erhöhte Sitz, wo der Papst dann drauf sitzt. Und diese Kuppel, wo man den Papst dann auch sehen kann, damit eben diese erhöhte Sicht überhaupt möglich ist, braucht es natürlich auch eine Kuppel, die eben im hinteren Teil des Wagens angebracht ist. Und die ist natürlich dann auch mit Panzerglas geschützt. Das ist auch eine ja, relativ junge Entwicklung, sagen wir mal so, sondern seit den 80er Jahren erst ist das mit Panzerglas dann geschützt. Und das Interessante dabei ist, dass dieser Wagen aktuell komplett aus einem Guss gebaut ist, also aus einer Karosserie. Aber der Vorgänger, das Vorgängermodell, da war diese Kuppel einfach nur so ein Aufsatz. Das heißt, man hatte immer noch ja, die Hoffnung, dass man, oder man hatte immer noch die Option, dass man diese Kuppel auch abnehmen kann und dann der Papst im Grunde genommen im Freien einfach ohne so Panzerglas irgendwie auf dem erhöhten Sitz halt rumsitzt. Und das, davon ist man dann jetzt abgegangen, weil eben die Sicherheitslage und allgemein sich das Ganze so verändert hat, dass man da eben davon ausgeht, dass man sowas nicht mehr abnimmt, sondern dass eben das Panzerglas immer da ist zum Schutz der Insassen im Inneren. Das Interessante dabei ist, dass dieses Panzerglas nicht nur eben um diese Kuppel herum ist, sondern auch vorne natürlich die Fahrer und der Beifahrer dadurch geschützt sind und auch die komplette Karosserie ist eben aus panzerfestem Material oder halt eben so verstärkt, dass es auch eine kleinere Bombe oder so aushalten könnte, weil man halt eben die Insassen im Inneren schützen müsste oder muss. Und das Interessante dabei ist, dass es ja so ähnlich wie diese großen, starken Limousinen der Fall sind, die ja auch gepanzert sind, also gepanzerte Limousinen, das ist sowas Ähnliches, also ein gepanzerter Wagen. Und das Gewicht ist aus dem Grund natürlich dann auch ein bisschen was groß. Und ich glaube, der Wagen wiegt 4 bis 5 Tonnen. Weil eben der ganze Wagen eben gepolstert ist. Kommen wir mal noch ein bisschen was zu weiteren technischen Spezifikationen im Inneren. Im Inneren kommt ein V8-Motor mit 4,3 Liter Hubraum zum Einsatz und das Ganze leistet dann etwa 280 PS und es schafft dann eine Höchstgeschwindigkeit, auch gerade durch das Gewicht natürlich bedingt, von 80 Stundenkilometern und natürlich auch dadurch, dass eben diese Kuppel so ein bisschen was, sagen wir mal, nicht aerodynamisch ist, erreicht dieser Wagen also 80 Stundenkilometer bei 280 PS, was ja etwas ungewöhnlich ist, sagen wir mal so. Dann ist auch hochinteressant, weil dieser Papstwagen natürlich durch eine Menge fahren soll und eben dafür gedacht ist, im Grunde genommen hat man auch eine spezielle Kupplung im Grunde genommen eingebaut, die eben einem ermöglicht, diese Schrittgeschwindigkeitsfahrten zu machen, ohne dass eben die Kupplung kaputt geht. Also man hat eine spezielle Kupplung eingebaut, man muss wahrscheinlich einen speziellen Knopf oder sowas drücken, damit man eben diese Schrittgeschwindigkeitsfahrte durchführt und das wird halt mit so einem Spezialgetriebe im Grunde genommen erledigt, das halt zusätzlich zu einem normalen Getriebe auch eingebaut ist. Neben dem Papstsitz, der natürlich ein bisschen was erhöht ist, der nach oben und unten gefahren werden kann, gibt es auch in der Kuppel hinten auch noch drei weitere Plätze. Im Grunde genommen, da gibt es Platz für drei weitere Personen. Meistens sitzen aber da noch zwei weitere Kardinäle halt neben dem Papst in dieser Kuppel drin. Und die sind natürlich dann auch geschützt. Die sitzen dann natürlich aber auf normalen, ja, sagen wir mal so eher Bänken oder also niedrig. Die sitzen dann nicht erhöht oder so, sondern die können auch nicht ihren Stuhl irgendwie erhöhen und haben da sonst keinen großen Komfort. Die sitzen einfach da nur daneben quasi. Natürlich darf man auch nicht die Vordersitze vergessen. Da gibt es halt eben ganz normale Sitze. Also da hat man der Vorderbereich Beifahrer, Fahrer ist natürlich wie normaler Mercedes, mutet das Ganze an und die sind mit normalen Sitzen auch ausgestattet und haben dann halt eben nur die Besonderheit, dass sie halt eben dieses Schrittgeschwindigkeits-Spezialgetriebe einschalten können, wenn sie halt eben diese Schrittgeschwindigkeit fahren müssen. Und die haben auch die Möglichkeit, und das ist das Interessante, die haben einen Knopf, um eben auch die Tür hinten, also bei der Kuppel auch zu öffnen im Notfall. Wenn das halt von innen selber nicht geht oder nicht gehen sollte aus irgendeinem Grund. Das okay, die Kuppel ist zusammen mit der Karosserie im Grunde genommen gebaut worden. Also die Karosserie besteht aus einem Guss, das habe ich ja schon gesagt, sodass es also keine Nahtstellen oder irgendwas gibt, wo dann irgendwie jemand, wenn er einen Anschlag verübt, dass das Ganze irgendwie auseinanderfliegen könnte oder so, sondern es ist aus einem Stück irgendwie gemacht, aus einem Guss. Und damit man natürlich auch problemlos ein- und aussteigen kann aus der Kuppel oder in die Kuppel hinein, gibt es natürlich auch eine Tür, nur eine Tür in dem Fall, die sich hinten befindet, also da, wo normalerweise sich ein Kofferraum befindet bei normalen Fahrzeugen. Dort ist halt diese Tür, die auch ein bisschen was größer geraten ist. Und man kann dann noch zur Not auch den ganzen Papst mit dem Stuhl selber auch herausnehmen. Deshalb ist die Tür auch so groß geraten. Und dann gibt es natürlich auch eine kleine elektronische Treppe, die dann raus- und reinfahren kann, die eben das Ein- und Aussteigen so ein bisschen was erleichtern soll. Das ist also das sogenannte Papamobil, das Papstauto. Das übrigens auch, und das ist eine Besonderheit, ich habe jetzt leider vergessen, wie das Kennzeichen heißt, aber es ist immer das gleiche Kennzeichen. Das heißt, vielleicht keine technische Besonderheit, aber vielleicht auch interessant zu wissen, vielleicht auch nicht immer ein Vorteil, das zu wissen, oder für sicherheitstechnische Fragen sicherlich auch nicht immer gut, dass immer da, wo der Papst also mitreist mit dem Auto, sei es jetzt das Papamobil oder eine Limousine oder was auch immer, dort ist immer das gleiche Kennzeichen draufgeklebt. Das heißt, der Vatikan hat eben ein eigenes Kennzeichen auch, und der Vatikanstaat und der Papst im Besonderen hat immer in dem Auto, wo er sitzt, ein und dasselbe Kennzeichen, was natürlich sehr interessant ist. Aus sicherheitstechnischen Sachen natürlich ein bisschen was gefährlich. So, das zu diesem Thema. Also das Papamobil, ein bisschen technisch aufgedröselt. Es gibt halt mehr als 60 verschiedene Fahrzeugtypen. Ihr könnt euch da auch mal schlau machen. Es gibt einen sehr, sehr guten Wikipedia-Artikel, der jeden einzelnen Fahrzeugtyp so ein bisschen vorstellt. Und vor allen Dingen sind natürlich auch die Fahrzeugtypen, die was älter sind, die sind noch keine solche Kuppel hatten zum Beispiel, sondern die offen waren teilweise, oder die teilweise waren es ja auch Limousinen, die dann so einen erhöhten Sitz hatten, wo der Papst dann quasi aus einem etwas größeren Dachluke im Grunde genommen bei so einer Limousine rausguckte. Und da ist schon richtig interessant, was die Fahrzeugbauer sich da alles gedacht haben und wie sie das Ganze technisch auch ausgestattet haben, damit man eben so ein spezielles Fahrzeug dann auch durch eine Menge von Leuten lenken kann und so weiter und so fort. Das ist also ein sehr, sehr spannendes Thema, jedenfalls für mich, die Fahrzeuge mal sich anzuschauen und wie die dann aufgebaut sind. Gut, ein News-Thema noch, das will ich nicht vergessen, weil ich habe ja in der letzten Folge, das war ja eine Spezialfolge mit drei verschiedenen Videos, das OS-Roundup, so habe ich das Ganze ja genannt, dort hatte ich euch ja auch Ubuntu die Beta oder die Post-Beta 1 oder Pre-Beta 2 vorgestellt. Und es gibt jetzt tatsächlich auch die Beta 2, die ist jetzt erschienen. Also ich war dann doch etwas aktuell, ein bisschen was zu früh dran, aber es hat ja kaum eine Woche gedauert. Dann kam halt eben die Beta 2 raus. Und eine wesentliche Änderung bei Ubuntu gibt es dann doch noch im Vergleich zu der Version, die ich getestet habe. Man hat quasi last minute noch ein Feature eingebaut in das Ubuntu Software Center. Dort besteht jetzt die Möglichkeit, ich habe es mir auch schon, glaube ich, im Video gewünscht, dass man irgendwie den Cloud-Dienst einbindet und so. Das geht jetzt auch. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, die Applikationen, die man auf seinem System installiert hat, über die Ubuntu One Cloud zu synchronisieren mit all seinen PCs. Das heißt, hat man ein Netbook, ein Notebook oder einen PC, so kann man auf dem Netbook alle seine Applikationen, die man so täglich braucht, drauf installieren und kann dann über dieses Ubuntu One und das Software Center diese Applikationen dann auf seinen PC und sein Notebook synchronisieren und hat dann die gleichen Applikationen drauf. Das heißt, man muss nicht mehr über die Kommandozeile gehen und sich die Paketliste irgendwie sichern und auf einem anderen PC dann das Ganze drauf installieren irgendwie, sondern das wird alles über Software Center geregelt. Inwiefern das gut funktioniert, müssen wir mal schauen. Gerade wenn es um verschiedene Versionen geht, wenn ich mir überlege, ich habe eine Ubuntu ja jetzt 11.10 Version und eine 11.04er Version oder sowas und möchte dann oder 11.10 oder 12.04 Version, da müssen wir mal schauen, ob sich das Ganze dann auch synchronisieren lässt über dieses Software Center, ob es vielleicht auch für ältere Ubuntu-Versionen dann so eine Update-Version des Software Centers gibt, wo eben diese Funktion eingebaut sein wird. Ich schätze mal nicht, so wie ich Ubuntu kenne, 11.04 ist ja eine LTS, glaube ich, oder nicht, oder doch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eventuell in den Backports wird man das Ganze dann finden, aber nicht in der Standard, in den Standard-Repositories. Das ist auf jeden Fall ein gutes Feature. Und das Interessante an dem Feature, und das finde ich so interessant, man sichert angeblich nicht nur die Paketliste ab, sondern auch die Konfiguration der eigentlichen Programme. Und wenn das tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann könnten alle Programme, die jetzt so einen Sync-Service eingebaut haben, wie zum Beispiel Firefox Sync, also, oder Mozilla Sync im Allgemeinen, die können jetzt einpacken, weil jetzt das Ganze über das Ubuntu Software Center geregelt wird. Das heißt, ich könnte meinen Firefox, meine Bookmarks, meine Passwörter und alles andere, was ich im Firefox vielleicht gespeichert habe, könnte ich dann tatsächlich über das Ubuntu Software Center im Grunde genommen mit meinen verschiedenen PCs synchronisieren. Natürlich ist da der Nachteil, dass das Ganze nur mit Ubuntu-PCs funktioniert und dann nur mit Ubuntu-PCs, denn hier Kubuntu, Xubuntu und Lubuntu-Leute, die eben also die Derivate der verschiedenen anderen Desktop-Varianten unter Ubuntu benutzen, die müssten dann darauf erstmal verzichten, weil da wird das Software Center ja nicht mit ausgeliefert standardmäßig. Wobei, warte, ich überlege gerade Xubuntu, ich glaube, die liefern vielleicht auch das Software Center aus, aber man kann natürlich das Software Center auch nachinstallieren und dann in den Genuss eben dieses neuen Cloud-Synchronisationsdienstes kommen. Allgemein ist mir auch aufgefallen, dass jetzt bei der Beta 2 auch wieder in dem Banshee Musikprogramm jetzt auch wieder der Music Store, der Music One Store, ne, wie ist er, Ubuntu Music Store wieder drin ist. Der war ja bei meinem Test, glaube ich, nicht drin, irgendwie kurioserweise irgendein Daily Build, wo das irgendwie vergessen wurde. Und interessant auch, ja, für mich persönlich, Lubuntu Beta 2, Lubuntu 11.10 Beta 2 ist auch erschienen, hat eine ganze Menge Bugfixes erfahren und ist jetzt quasi auch auf dem besten Wege dabei, sich weiterzuentwickeln und zu einer sehr, sehr beliebten Linux-Distro zu werden. Wenn man mal sich überlegt, dass eben jetzt der GNOME 2, der klassische GNOME 2 Desktop ausgedient hat und immer mehr Leute sich überlegen, auch nicht zu Unity zu wechseln, sondern eventuell zu Xubuntu, das ja mit XFCE einen GNOME 2 sehr, sehr ähnliche Oberfläche besitzt, oder auch zu Lubuntu, das noch ein bisschen was schlanker ist und noch ein bisschen was jünger, noch ein bisschen was pfiffiger oder frecher ist als das XFCE, als die XFCE-Variante. Und da ist da auch interessant, dass sich da auch eine ganze Menge in Sachen Software tut bei Lubuntu oder bei LXDE allgemein. Dort gibt es, oder gerade im Speziellen bei Lubuntu, gibt es zum Beispiel seit kurzem eine Lubuntu Software Center Version, also eine ganz spezielle Software Center Version für die Lubuntu-Leute. Das aus dem Grund, weil eben das Ubuntu Software Center im Grunde genommen sehr, sehr mächtig ist und dann auch natürlich sehr, sehr viel Speicher frisst und sehr, sehr viel Leistung frisst. Und da hat sich einer gedacht, ja, das kann eigentlich nicht sein, unser Lubuntu muss auch ein Software Center haben, das dann auch den Anforderungen von Lubuntu gerecht wird, ein sehr, sehr schlankes und schnelles System zu sein. Und da hat sich einer mal dran gemacht und das Lubuntu Software Center entwickelt. Das wird jetzt auch stetig weiterentwickelt und stetig weiter geupdatet. Und ich habe das mal auch angetestet und muss ganz ehrlich sagen, es freut mich, dass sowas gemacht wird. Es funktioniert auch schon relativ gut und teilweise sogar besser als zum Beispiel einige Alternativen, die ich von KDE zum Beispiel kenne. Ich erwähne da mal ganz kurz das Muon Software Center, das auch im Grunde genommen genauso aussieht wie eines der allerersten Software Center, aber an der einen oder anderen Stelle doch noch ein paar Bugs hat und etwas crasht oder sagen wir mal stehen bleibt, freest, wenn es darum geht, irgendwelche Dialoge anzuzeigen oder sowas. Oder E-Mails oder sowas, neue Nachrichten. Naja, das ist halt so eine Sache, worüber ich mich so ein bisschen ärgere, auch als 7OS Neptune-Entwickler, weil ich mich mit diesen Fehlerchen ein bisschen was rumplagen muss. Aber insgesamt kann ich euch nur empfehlen, Ubuntu Beta 2 mal anzutesten und die neue Unity-Oberfläche anzutesten. Dort hat sich ja auch einiges getan. Für die Leute, die es verpasst haben, es gibt auf der TechView-Podcast-Webseite natürlich immer noch ein kleines Video, wo ihr das Ganze dann sehen könnt, 45 Minuten lang ungefähr, wo ich dann die Pre-Beta 2 im Grunde genommen vorstelle und mit den neuen Features und dem neuen Unity vor allen Dingen, das ja auch hochinteressant ist, und auch dem neuen Software Center, wo sich ja auch einiges bei getan hat. So, dann nochmal was in eigener Sache, kurz zum Abschluss. Ihr wisst ja, ich habe ja eine ganze Zeit lang bei Radio Tux meine Sendungen auch reingestellt. Jetzt hat sich bei Radio Tux einiges geändert, was jetzt die nennen das Drittparty oder Thirdparty Anbieten von Podcasts angeht. Da muss ich jetzt mal schauen. Ich muss einige Bedingungen jetzt erfüllen, damit dieser Podcast dann auch auf dem Radio Tux Servern läuft. Ich hoffe, ich habe sie mit dieser Folge das allererste Mal dann doch erfüllt. Das heißt, ihr werdet jetzt am Ende neben dem eigentlichen TechView Outro werdet ihr ganz am Ende nochmal das Radio Tux Outro hören. Also nicht erschrecken oder bis zu Ende hören, bitte sehr. Und in Sachen Schrift, glaube ich, da wird sich auch in Sachen Titel wird sich jetzt auch was ändern. Das wird jetzt heißen TechView Podcast für Radio Tux, zumindest auf der Radio Tux Seite. Ich glaube, auf meiner eigenen Seite kann ich es nennen, wie ich will. Ich hoffe dann, dass ihr dann in Zukunft das Ganze auch wieder auf Radio Tux findet. Falls nicht, falls es da Probleme gibt, falls es nicht funktioniert, dann werdet ihr sicherlich wieder auf der TechView Podcast Webseite fündig. Das heißt, keine Angst, wenn ihr mich auf Radio Tux momentan nicht seht. Ich bin trotzdem immer noch da und die TechView Podcast Seite und die Folge sind immer noch da und der wird also nicht untergehen. Da braucht ihr keine Angst haben. Eventuell wird es dann in Zukunft vielleicht ein paar Veränderungen geben, vielleicht da müssen wir mal schauen. Da ist halt noch ein bisschen was Ungewissheit da, jedenfalls bei mir so ein bisschen. Und da wollen wir mal schauen, wie sich das in Zukunft dann weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall bin ich mit meinem TechView Podcast immer noch da und es wird auch wöchentlich weiterhin zum Sonntag oder Sonntag, Montag vielleicht, wird es dann eben eine Folge geben, wo ich dann das Neueste in Sachen Tech euch präsentieren möchte. So, das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, war doch mal wieder eine gute Folge. Jetzt hört ihr gleich das neue Outro, das Radio Tux Outro. Ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff. Egal.
Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen!
Jo. Outtakes, so heißt der Begriff. Ich musste gerade mal kurz nachgoogeln, wie das Ganze heißt. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Zu lange keine Dingensfolge gemacht. Eine Folge lang übersprungen und dann nur Videos gemacht und dann vergisst man auch schon, was man sagen möchte. Nun ja, das war's. Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.